Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Der UNO-Sicherheitsrat plädiert für eine atomwaffenfreie Welt. Und der amerikanische Präsident leitet dabei die Sitzung.
The historic resolution enshrines our shared commitment to the goal of a world without nuclear weapons.
Wir berichten über Bewegung beim Thema Atomwaffen und wir fragen, was auf diesem Gebiet erreicht werden kann, was nicht. Mediziner sprechen von einem Fortschritt auf dem Weg zu einer HIV-Impfung. Tests in Thailand zeigten ermutigende Ergebnisse im Kampf gegen AIDS. Wir erläutern. Die Schweiz schickt keine Soldaten vor die Küste Somalias, nachdem der Nationalrat zum zweiten Mal Nein gesagt hat zum Projekt Atalanta. Die Löhne der Schweizer Spitzenmanager sind im letzten Jahr um 20% gesunken und Fabian Cancellara ist wieder Weltmeister im Rad Zeitfahren. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Andrea Abbühl mit dem Nachrichtenüberblick.
Weltweit sollen alle Atomwaffen abgeschafft werden. Das fordert der UNO-Sicherheitsrat in einer Resolution, und zwar einstimmig. US-Präsident Barack Obama leitete als erster US-Präsident eine Sitzung des höchsten UNO-Gremiums. Damit unterstrich er, dass die USA unter seiner Führung die nukleare Abrüstung vorantreiben wollten, im Gegensatz zu früheren amerikanischen Regierungen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sprach von einem historischen Moment. Parallel dazu beschäftigen sich auch die Außenminister von 100 Staaten in einer UNO-Konferenz mit der Abrüstung. Sie verabschiedeten eine Resolution gegen Atomwaffentests. Noch gibt es keinen Impfstoff gegen AIDS, aber heute meldet die Forschung einen ermutigenden Zwischenschritt. 16.000 Freiwillige in Thailand stellten sich zur Verfügung, einen neuen Wirkstoff zu testen, der vor HIV schützen sollte. Das Resultat der breit angelegten Studie: Der Wirkstoff senkte das Risiko, mit HIV angesteckt zu werden, um etwa 30%. Experten sprechen von einem großen Durchbruch auf dem Weg zu einem AIDS-Impfstoff. Die Schweiz schickt definitiv keine Soldaten zur Bekämpfung von Piraten vor die Küste Somalias. Der Nationalrat ist zum zweiten Mal nicht auf die Vorlage eingetreten. Damit ist die EU-Mission Atalanta für die Schweiz vom Tisch. Im Ringen um das dritte Konjunkturpaket haben National- und Ständerat doch noch zu einer Einigung gefunden. Beide Räte haben einem Kompromiss zugestimmt. Er sieht unter anderem vor, dass für die Unterstützung von Langzeitarbeitslosen und arbeitslosen Jugendlichen 330 Millionen Franken zur Verfügung gestellt werden. Die Löhne der Spitzenmanager der größten Schweizer Firmen sind letztes Jahr um 20% gesunken. Das zeigen die Zahlen der Anlagestiftung Ethos. Vor allem Spitzenleute der Finanzbranche verdienten weniger. Erneut am meisten verdiente Novartis-Chef Daniel Vasella. Er erhielt 40 Millionen Franken, 20% mehr als im Vorjahr. Der Nationalrat will, dass die Krankenkassen auch die Spital- und Arztkosten von Versicherten übernehmen, die ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlt haben. Die Krankenkassen sollen diese Kosten aber nicht selber tragen, die Kantone sollen den größten Teil übernehmen. Das Geschäft geht nun in den Ständerat. Etwa 1000 Personen haben in Neuenburg ihren künftigen Bundesrat Didier Burkhalter feierlich empfangen. Verschiedene Politiker würdigten Burkhalter, darunter dessen Vorgänger Innenminister Pascal Gouchpin und FDP-Präsident Fulvio Belli. Am Abend will Didier Burkhalter das Fußballspiel Neuenburg gegen Bellinzona besuchen. Für Risikosportarten sollen strengere Regeln gelten. Der Nationalrat hat Ja gesagt zu einem entsprechenden Gesetz. Die Forderung nach einem solchen Gesetz ist 9 Jahre alt. Damals war es zu mehreren schweren Unfällen gekommen. Unter anderem kamen beim Canyoning-Unglück im Sachsenbach 21 Menschen ums Leben. Der Schweizer Veloprofi Fabian Cancellara ist erneut Weltmeister im Zeitfahren. In Mendrisio fuhr der Berner die knapp 50 Kilometer in 57 Minuten und 55 Sekunden, 1,5 Minuten schneller als der Schwede Gustav Larsson. Bronze geht an den Deutschen Toni Martin. Es ist Cancellaras dritter WM-Titel im Zeitfahren nach 2006 und 2007. Der Schweizer Musiker Stefan Eicher bekommt den Kunstpreis der Stadt Zürich 2009. der mit 50.000 Franken dotiert ist. Zürich wurde für Stefan Eicher zu einem wichtigen Ort seines Schaffens. Anfang der 80er Jahre studierte er dort Kunst sowie Design und experimentierte in der Roten Fabrik in der alternativen Musikszene. Inzwischen lebt der gebürtige Berner in Frankreich. In England hat ein Hobbyarchäologe auf dem Feld eines Bauern einen riesigen Schatz aus der Zeit der Angelsachsen gefunden. Dieser umfasst rund 1500 Einzelstücke mit einem Gesamtgewicht von 5 Kilo Gold und 1,5 Kilo Silber. Laut Archäologen stammen die Stücke aus dem 7. Jahrhundert nach Christus. Laut britischen Archäologen ist der Fund so groß und so wertvoll wie kein anderer aus dieser Epoche. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.275 Punkten, minus 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.700 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 50,92 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,273. Das Wetter. Am Abend bleibt es recht freundlich. Morgen löst sich der Hochnebel über dem Mittelland nur stellenweise auf. In den Alpen gibt es tagsüber sonnige Abschnitte, aber auch dichtere Quellwolken und vereinzelt Schauer. Mit Biese zeigt das Thermometer im Mittelland nur noch 19 Grad. Im Süden gibt es ab und zu Sonne, über den Bergen aber auch einige Regenschauer bei rund 23 Grad. Am Wochenende bleibt es bei Hochnebel im Norden und lokalen Schauern in den Bergen und im Süden, bei 20 Grad im Norden und 22 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Atomwaffen, nein danke. Demo für eine bessere Welt nicht vor der UNO, sondern drin. Wir berichten aus dem Sicherheitsrat und wir fragen den Spezialisten, was ist effektiv möglich an atomarer Abrüstung? Und ebenfalls vor der UNO Bundespräsident Hans-Rudolf Merz. Er orientiert jetzt nach seiner Rede vor der UNO-Generalversammlung über seinen Aufenthalt in New York, vermutlich auch über sein Treffen mit Muammar Gaddafi. Wir berichten, sofern die Orientierung noch in unserer Sendezeit zu Ende geht. Kampf gegen AIDS. Erste Fortschritte auf dem Weg zu einer Impfung. Wir erläutern. Kampf gegen absurde Boni. Es gebe Fortschritte, aber nicht genug, meint Ethos. Ich bleibe einfach nahe bei Gott, dann kommt alles gut, sagt der Putschist im Pulverfass Honduras. Drückebergern ist nicht unser Thema. Schweizer Zivildienstler über ihre Motive. Weiter die globalisierte Summe von Kunstfertigkeit. Oder was ein neu entdeckter mittelalterlicher Schatz über die Angelsachsen aussagt. Schließlich faszinierend mit oder ohne G20. Ein Augenschein in der Stadt der drei Flüsse, Pittsburgh. Echo der Zeit. In der Sendung hören Sie das, welche Sie nächsten Sonntag ausführlich über die Abstimmung in der Schweiz und die Wahl in Deutschland informieren wird. Je eine Stunde um 18, um 19 und um 20 Uhr. Nordkorea testet Atombomben. Der Iran ist vermutlich dabei, ebenfalls Atomwaffen herzustellen. Weitere Staaten dürften folgen. Um diese gefährliche Entwicklung zu stoppen, setzten heute die Vereinten Nationen einen deutlichen Gegenakzent. Das Streben nach einer atomwaffenfreien Welt wird zu einem offiziellen, ehrgeizigen und wohl vor allem symbolisch wichtigen Ziel. Und als konkrete Maßnahme soll endlich das seit 13 Jahren auf Eis liegende weltweite Atomtestverbot in Kraft treten. Interessant dabei ist, dass die USA, die bisher als Bremser aufgetreten waren, nun zu den treibenden Kräften gehören. Aus New York zuerst Fredrik Steiger.
Im UNO-Sicherheitsrat verhandeln gewöhnlich Diplomaten oder allenfalls Außenminister. Es ist deshalb eine Premiere, dass heute US-Präsident Barack Obama persönlich die Sitzung des Rates leitete.
I called for this one so that we may address at the highest level a fundamental threat to the security of all peoples and all nations.
Er habe diese Sitzung einberufen, damit man auf allerhöchster Ebene eine fundamentale Bedrohung für alle Länder und alle Menschen behandeln könne, nämlich die Ausbreitung von Atomwaffen. Obama legte dem UNO-Sicherheitsrat gleich auch eine Resolution vor, die eine atomwaffenfreie Welt offiziell zum Ziel der Vereinten Nationen erklärt. Diese Resolution 1887 wurde einstimmig angenommen.
The historic resolution we just adopted enshrines our shared commitment to the goal of a world without nuclear weapons. And it brings Security Council agreement on a broad framework for action to reduce nuclear dangers as we work toward that goal.
Diese historische Resolution erlaube konkrete Maßnahmen, um jetzt schon die nuklearen Gefahren zu verringern, während man das langfristige Ziel einer atombombenfreien Welt anstrebe. Obama versprach, die USA würden selber mit gutem Beispiel vorangehen. Sein Land sei bereit, in Verhandlungen mit Russland die Atomarsenale massiv zu verringern. Und er bekannte sich dazu, dass die USA das weltweite Atomtestverbot endlich ratifizieren wollten.
We will move forward with the ratification of the Comprehensive Test Ban Treaty.
Dieser fixfertig ausgehandelte internationale Vertrag existiert seit 13 Jahren. Bloß in Kraft treten konnte er nicht, auch weil ihn die USA nicht ratifiziert haben. Weder Präsident Bill Clinton noch George Bush mochten ihn dem Senat vorlegen. Und hinter den USA versteckten sich andere: China, Indien, Iran, Pakistan oder Israel. Mit Obamas Willenserklärung wird nun ein neuer Anlauf genommen. Der derzeitige Vorsitzende der Verhandlungen zum Atomtestverbot, Frankreichs Außenminister Bernard Kouchner, meinte:
Et jamais la perspective de son entrée en vigueur n'a semblé aussi proche.
Nie zuvor seien die Chancen so gut gewesen, dass das Abkommen in Kraft treten könne. In einem dramatischen Appell redete er jenen ins Gewissen, die noch zögern.
Aux États qui à ce jour n'ont pas encore ratifié le traité et qui hésitent encore à le faire, je veux donc dire que des décisions que nous prenons aujourd'hui dépend la sécurité du monde dans lequel nous vivrons demain.
Von ihrer Entscheidung hängen nichts weniger als die künftige Sicherheit der Welt ab.
Fredrik Steiger aus New York. Barack Obama kündigt also an, die USA wollten beim Atomtestverbot ernst machen, anders als bisher. Und er tut dies im Zusammenhang mit einer großen Initiative, in welcher der UNO-Sicherheitsrat eine atomwaffenfreie Zukunft fordert. Ich sprach mit Joachim Krause, dem Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel. Er ist Spezialist für Fragen der Weiterverbreitung von Atomwaffen. Ich fragte, kann man das ernst nehmen, alle Atomwaffen abschaffen?
Im Prinzip schon, nur es ist derzeit nicht eine realistische Option. Aber selbst Obama hat gesagt, das dauert lange, vielleicht 4-5 Jahrzehnte. Aber im Prinzip kann man sich das vorstellen.
Wenn jetzt die beiden Großen darüber diskutieren, wie man die Zahl der Atomwaffen herunterbekommt und vielleicht auf ein ganz tiefes Niveau kommen könnten, müssen sie dabei auch berücksichtigen, dass es ja noch andere gibt, von Israel bis Nordkorea, und die sozusagen in der Rechnung mit berücksichtigen.
Das ist richtig. Die USA und Russland peilen derzeit einen Vertrag an, der die beiderseitigen Bestände an Kernwaffen, strategischen Kernwaffen, auf etwa 1500 bis 1600 festlegen soll. Darunter werden sie wahrscheinlich nicht mehr gehen, weil dann kommen natürlich die Chinesen mit ihren 500, die Franzosen mit ihren 350 und die Briten mit ihren 250 Kernwaffen und die Israelis und Inder und Pakistani mit ins Spiel. Das heißt, darüber hinaus ist eigentlich nur vorstellbar, dass es dann eine weitere Abrüstung im größeren Kreise gibt, und die wird natürlich sehr viel schwieriger zu lösen sein.
Aber das ist das Ziel des Barack Obama, wenn man ihn heute reden hört, alle sollen runterkommen, und deswegen machen wir den ersten Schritt jetzt.
Das ist richtig, aber den ersten Schritt nur bis zu einer bestimmten Marke, und vor allen Dingen erwartet Obama auch, dass die internationale Staatengemeinschaft sich um solche Fälle wie Iran und Nordkorea kümmert, wo Länder ja den anderen Weg gehen, nämlich den der nuklearen Aufrüstung, mit zum Teil gravierenden Konsequenzen für die regionale Umwelt. Obama sagt, das ist nicht nur unser amerikanisches Problem, das ist euer aller Problem. Und wir USA erwarten auch, dass die anderen Staaten, insbesondere Russland und China, sich hier sehr viel stärker einbringen, als bisher geschehen.
Und dazu sagt Medvedev jetzt heute in New York, wir könnten uns durchaus vorstellen, dass unter gewissen Umständen wir bei Sanktionen gegen Iran mitmachen könnten. Macht das jetzt einen Unterschied?
Ja, das macht einen sehr großen Unterschied, denn bisher haben die Russen ebenso wie die Chinesen im Übrigen eigentlich immer gebremst und haben nur sanfte Sanktionen mitgetragen, weil sie Angst haben, dass der strategische Partner Iran, den sie sich eigentlich gerne warm halten, so verärgert sein könnte, dass er ihnen nachher feindlich gegenübersteht oder dass möglicherweise im Iran oder Nordkorea neue Regierungen an die Macht kommen, die dann mit dem Westen kooperieren. Deswegen waren sie immer sehr zurückhaltend, und es ist jetzt interessant zu hören, was Medvedev sagt. Aber ich bin gespannt, was tatsächlich am Ende dabei rauskommt. Denn wenn etwas nützt, dann sind das wirklich sehr, sehr harte Sanktionen. Da sind wir, glaube ich, noch weit davon entfernt. Ja, ein wirklich effektives Instrumentarium wäre ein Erdölboykott. Das heißt, dass keiner mehr iranisches Erdöl kauft. Und das bedarf natürlich einer großen Koalition. Auch der Bereitschaft, für einen größeren Zeitraum bei uns höhere Benzinpreise in Betracht zu ziehen. Aber dann könnte man diese Nuss knacken.
Wir haben jetzt geredet von der Abrüstung zwischen den beiden Atommächten. Wir haben von der Abrüstung auch bezogen auf kleinere Atommächte gesprochen. Auf diesem ganzen Weg, wenn man da sich bewegen will, ist die Ankündigung der Amerikaner, heute beim Atomteststoppvertrag vorwärts zu machen, ein Zeichen, dass etwas bewegen könnte, oder ist das reine Symbolik?
Beides. Der Atomteststoppvertrag ist ja ein wichtiges Instrument, um sicherzustellen, dass es keine neuen Atommächte mehr gibt, aber auch sicherzustellen, dass die bestehenden Atommächte keine neuen Nuklearwaffen mehr entwickeln. Es gibt ein Moratorium zum Atomwaffentest, welches die USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien seit Mitte der 90er Jahre einhalten. Aber dieser Teststoppvertrag soll dieses Moratorium sozusagen festschreiben. Und deswegen wäre es schon eine wichtige Sache, wenn der amerikanische Senat dieses Abkommen ratifiziert. Nur dazu braucht die amerikanische Regierung 2/3 Mehrheit im Senat. Und die ist nicht einfach zu beschaffen, weil da müssen einige republikanische Senatoren dem zustimmen. Und das wird sehr, sehr schwierig sein. Und Obama will jetzt sich dafür einsetzen. Das finde ich sehr gut. Aber er hat auch schon eine andere Front. Das ist die Gesundheitsreform. Und ich befürchte, dass er sich möglicherweise an beiden Fronten nicht erfolgreich wird durchsetzen können. Aber meine besten Wünsche hat er dafür.
Joachim Kruse ist Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik in Kiel. Nach Schätzung der UNO-Organisation UNAIDS sind bisher 25 Millionen Menschen am HIV-Virus gestorben. 33 Millionen sind daran erkrankt. Seit Jahrzehnten arbeiten Wissenschaftler an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Virus, bisher ohne Erfolg. Aber seit heute wissen Forscher weltweit, es ist möglich, mit einem Impfstoff die Gefahr, sich mit dem HIV-Virus anzustecken, zu verringern. Das hat jetzt erstmals eine große Studie in Thailand belegt. Wissenschaftsredaktor Patrick Chudin erläutert, was das heißt.
An dem Versuch in Thailand beteiligten sich 16.000 Freiwillige quer durch die ganze Bevölkerung. 8.000 von ihnen bekamen ein Placebo, das heißt einen unwirksamen Stoff. 8.000 erhielten in einer bestimmten Abfolge zwei verschiedene Impfstoffe gespritzt, die je für sich alleine keine Schutzwirkung gezeigt hatten bisher. Von den 8.000 mit dem Placebo Geimpften infizierten sich 74 Menschen mit HIV. Von den 8.000 mit den Wirkstoffen Geimpften infizierten sie nur 51, also etwa ein Drittel weniger. Dass damit erstmals grundsätzlich gezeigt ist, dass eine Schutzwirkung möglich ist, darin sieht Giuseppe Pantaleo, AIDS-Impfstoffforscher am Universitätsspital von Lausanne, die zentrale Erkenntnis.
Now, after this trial, we know that a vaccine can prevent HIV infection.
74 zu 51, also in Anführungszeichen nur 30% weniger Infektionen. Diese Zahlen mögen für sich alleine klein scheinen, reichen aber aus, um von einem Durchbruch zu sprechen, findet Pietro Vernazza, Mediziner am Kantonsspital St. Gallen und AIDS-Experte.
Auch wenn die Schutzwirkung vielleicht noch nicht so gut ist, wie wir uns das von einer Impfung wünschen würden, ist es mindestens einmal hier gezeigt, dass eine Vorbereitung des Immunsystems eben durch eine Impfung einen gewissen Schutz vor einer HIV-Infektion bringen kann. Und das, finde ich, ist schon einmal ein Durchbruch.
Sehr vielversprechend findet Giuseppe Pantaleo zudem, dass die Schutzwirkung sich immer noch zeigte, 3 Jahre nach der letzten Impfung.
The efficacy has been evaluated 3 years after the last vaccination. Then we know already that this level of efficacy is sufficient to protect people for at least 3 years.
Das belege, dass die Schutzwirkung mindestens 3 Jahre anhalte. Diese Resultate sind zwar ermutigend, aber sie bedeuten noch nicht, dass ein breit einsetzbarer Impfstoff kurz vor dem Einsatz steht. Denn trotz der jetzt erstmals belegten Schutzwirkung stehen die Forscher noch vor vielen Rätseln. Zum Beispiel, wie genau ihre getesteten Wirkstoffe vor der Infektion schützen, das wissen sie noch nicht. Nochmals Pietro Vernazza.
Also selbstverständlich läuft die Impfforschung auf verschiedenen Ebenen weiter. Es ist gut zu wissen, dass einmal etwas funktioniert hat. Es ist durchaus möglich, dass andere Strategien, die parallel dazu von anderen Gruppen auch noch entwickelt werden, dass die vielleicht noch bessere Resultate haben werden.
Wo bisher wenig Hoffnung herrschte, nämlich bei der Suche nach einem Impfstoff gegen den AIDS-Virus, erscheint seit heute doch immerhin ein Lichtstreifen am Horizont.
Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin. Wir kommen zurück zur UNO. Auch unser Bundespräsident Hans-Rudolf Merz hat vor gut einer Stunde vor der UNO-Generalversammlung gesprochen über die Finanzkrise und über die UNO. Soeben hat er eine Pressekonferenz in New York gehalten und dort auch über sein Zusammentreffen mit Libyens Staatschef Muammar Gaddafi gestern Nacht informiert. Ich habe jetzt meinen Kollegen Fredrik Steiger an einer allerdings sehr, sehr schlechten Leitung. Frage an Sie jetzt, Fredrik Steiger, was hat Merz gesagt zu Gaddafi?
Merz hat ungefähr 40 Minuten lang gestern Abend mit dem Revolutionsführer Gaddafi zusammengetroffen ist, Gespräch in einer guten, ruhigen, unemotionalen Atmosphäre stattgefunden habe und dass er ihm klar gemacht habe, also Merz Gaddafi klar gemacht hat, dass die Situation der Schweizer Geiseln in Libyen ein ganz entscheidender Punkt ist zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die eine Normalisierung, die die Schweiz unbedingt wolle, aber eben diesen Punkt, was die beiden Geiseln betrifft, das sei sehr, sehr wichtig, dass die Schweiz dazu handelt, also sozusagen als Bedingung das nochmal klar gemacht.
Ist etwas bekannt geworden über die Situation der Geiseln und was mit ihnen geschieht?
Zu dieser Frage hat der Bundespräsident Merz schlechte Nachrichten. Es ist nämlich so, dass die beiden Schweizer Geiseln nicht mehr in der Schweizer Botschaft sind in Tripolis. Sie wurden gebeten oder konkret wohl gezwungen, sich in einem libyschen Spital zu einer medizinischen Untersuchung zu begeben. Und sie sind jetzt an einem von den Libyen festgehaltenen Schutzort, wie die Libyen das nennen. Und angeblich, das wurde gestern vom Revolutionsführer Gaddafi an Bundespräsidenten Merz gesagt, hänge das damit zusammen, dass Libyen befürchtet, die Schweiz könnte versucht sein, die Geiseln auch mit gewaltsamen Aktionen zu befreien. Merz hat allerdings Gaddafi klar gesagt, dass die Schweiz nicht daran denke, an so einen Schritt.
Das klingt weder nach einer guten Atmosphäre noch nach guten Perspektiven.
Wie gesagt, Merz hat die Atmosphäre als gut beurteilt. Er hat auch positiv zur Kenntnis genommen, dass Gaddafi ihn nicht warten ließ, wie er das ja häufig bei Besuchen macht. Aber der Bundespräsident hat auch klar eingeräumt, dass Gaddafi zwar grundsätzlich gesagt hat, er biete seine Unterstützung an im Zusammenhang mit der Lösung der bilateralen Probleme zwischen der Schweiz und Libyen. Konkrete Zugeständnisse, gerade was die Frage der Geiseln betrifft, hat er aber keine abgegeben.
Besten Dank, Fredrik Steiger in New York. Mit Lohnexzessen und mit Boni im Umfang von vielen Millionen brachten sich die Topmanager in Verruf. Jetzt müssen sie Abstriche in Kauf nehmen. Das zeigt die neue Lohnuntersuchung der Anlagestiftung Ethos. Ethos-Direktor Dominik Bidan ist aber noch nicht wirklich zufrieden.
Wir sind nur halb zufrieden, weil die Gehälter immer noch sehr hoch bleiben. Im Durchschnitt 2,4 Millionen Franken für die Geschäftsleitungsmitglieder zum Beispiel. Und zweitens sind wir ein bisschen enttäuscht, dass die Selbstregulierung nicht funktioniert im Bereich Transparenz von den Vergütungen.
Die Löhne seien noch immer zu hoch und es herrsche keine Transparenz. Die neue Bescheidenheit der Topmanager dürfte deshalb eher von kurzer Dauer sein. Rainer Bohrer.
Nein, die Großverdiener sind nicht ausgestorben. Noch immer gibt es sie, die Konzernherren mit Jahressalären von 40 Millionen Franken, Daniel Vasella Novartis, 15 Millionen Franz Humer Roche oder 14 Millionen Peter Brabeck Knessle. Sie alle arbeiten allerdings in noch florierenden Branchen und können so, wenigstens vor sich selbst, legitimieren, dass sie verdienen, was sie verdienen. Schwieriger haben es zurzeit die Chefs in der Finanzbranche. Die Schadenssumme, die sie nicht zuletzt durch falsche Entscheide mit angerichtet haben, beläuft sich nach Berechnungen des IWF auf über 2000 Milliarden Dollar. Da ist klar, dass eine Verkleinerung der Lohntüte der Branchenentscheidungsträger durchaus angebracht ist. Die 11 von Ethos untersuchten Finanzinstitute gingen mit ihren Löhnen und Boni vom Boomjahr 2007 aufs Krisenjahr 2008 durchschnittlich um 60% zurück. Die beiden Großbanken UBS und CS sogar noch stärker. Ein Minus von 60% tut auch Topmanagern weh. Doch absolut gesehen gingen die Bankerlöhne und Boni auch im Schreckensjahr 2008 immer noch in die Millionen pro Person. Allerdings, so steil wie der Absturz war, so schnell werden auch die Löhne und Boni wieder ansteigen. Das ist die schlechte Botschaft von heute. Die tieferen Bankmanagerlöhne sind nur ein saisonales und kurzfristiges Phänomen. Die Lohnreduktion dürfte rasch wieder kompensiert sein, denn das Grundproblem ist nicht gelöst. Selbst in einem fortschrittlichen Lohnsystem wie dem neuen der UBS fehlt ein entscheidender Punkt. Das Verhältnis von variablen zu fixen Lohnbestandteilen wird nicht geregelt. Vernünftig und nötig wäre es, den Bonus so zu beschränken, dass er niemals höher ist als der Fixlohn. Andernfalls werden die Boni in besseren Zeiten sehr schnell wieder schamlos hochgefahren. Abzockervorwürfe hin oder her.
Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer. Es begann mit einem Streit über eine zweite Amtszeit für Präsident Manuel Zelaya. Daraus entwickelte sich eine schwere politische Krise im mittelamerikanischen Kleinstaat Honduras. Zelaya wurde im Juni vom Militär gestürzt und ins Ausland ausgeflogen. Seit 3 Tagen ist er zwar zurück in der Hauptstadt Tegucigalpa, aber er verschanzt sich mit seinem Gefolge in der Botschaft Brasiliens, denn die neuen Machthaber trachteten ihm nach dem Leben. ARD-Kollege Michael Castricius berichtet.
Die Machthaber versuchen mit allen Mitteln, den Widerstand der Zelaya-Anhänger zu brechen. Die internationale Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen prangerte Zensurmaßnahmen an. Die wenigen unabhängigen Medien im Land würden bedroht oder mit Stromsperren außer Betrieb gesetzt. Aus seiner Zuflucht in der brasilianischen Botschaft sandte der gestürzte Präsident Manuel Zelaya einen Hilferuf an die internationale Gemeinschaft. Wir haben eine Botschaft des Dialogs und des Friedens, doch sie haben uns mit Schüssen, Tränengas und Unterdrückung empfangen. Wir erleben eine landesweite Repression, sie haben die Leute in ihre Häuser gesperrt, die Flughäfen geschlossen. Wir suchen das Gespräch und ihre Antwort ist ein Krieg. Wir werden belagert und gekidnappt von einem Regime, das unsere Rechte und unsere Freiheit mit Gewalt außer Kraft setzt. Gestern war die Ausgangssperre erstmals seit 2 Tagen für 7 Stunden unterbrochen worden. Die Menschen stürmten Supermärkte, Apotheken, Banken und Tankstellen, um sich mit dem Notwendigsten zu versorgen. An vielen Orten brach Chaos aus, panisch wurden Hamsterkäufe gemacht. Die rigiden Maßnahmen der Interimsregierung erzürnen auch immer mehr Honduraner, die die politische Krise bislang still verfolgt hatten. Ich bitte die Verantwortlichen, dieses Problem schnell zu lösen. Wir haben Angst, machen uns Sorgen und sind angespannt, aber wir vertrauen auf Gott. Die beiden Kontrahenten sollten flexibler sein. Der, der so viel Schaden angerichtet hat, genauso wie der, der im Moment den Schaden anrichtet. International ist Honduras isolierter als je zuvor. Die UN-Vollversammlung drängte zum Dialog. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon setzte die technische Unterstützung für die Vorbereitung der Präsidentschaftswahl Ende November aus. Glaubwürdige Wahlen seien derzeit nicht möglich, teilte er mit und mahnte die Putschregierung zur Einhaltung der Menschenrechte. De facto Präsident Roberto Micheletti lässt der weltliche Gegenwind kalt. Ich versuche permanent nahe bei Gott zu sein. Außerdem haben wir die Verfassung, die unser Handeln deckt. Ich glaube, keine Nation der Welt kann stärker sein als der Wille Gottes. Wir stehen allein da, aber wir überleben. Überleben soll eine über 30-jährige Vorherrschaft der Wirtschaftselite des Landes. Mittels 2er mehr oder weniger konservativer Parteien und einer auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Verfassung hatten sie sich ihre Herrschaft gesichert. Die Demonstranten fordern längst weit mehr als die Rückkehr des gewählten Präsidenten Manuel Zelaya, dessen Amtszeit sowieso im Januar endet. Sie wollen eine Demokratisierung des Landes, konkret eine verfassungsgebende Versammlung.
Michael Castricius von der ARD. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen: der Zivildienst und wer den leistet, ein Goldschatz und was der bedeutet und die Stadt an den drei Flüssen und was die außer G20 zu bieten hat. Der Zivildienst wird wieder zum Thema. Verteidigungsminister Maurer und Armeechef Blattmann beklagen öffentlich, der Zivildienst werde vor allem von Männern geleistet, die sich vor dem Militärdienst drücken wollten. Einige bürgerliche Parlamentarier verlangen in einem Vorstoß sogar, dass die Gewissensprüfung für Zivildienstleistende wieder eingeführt wird. Die Abschaffung dieser Gewissensprüfung für den Zivildienst habe effektiv vieles verändert, sagt Inlandredaktor Elmar Plotzer. Nicht nur bei den Anforderungen, die gestellt werden, sondern als Folge auch bei den Leuten, welche Zivildienst leisten wollen. Er hat sie besucht.
Der Einsatzbetrieb schickt uns dann das vollständig ausgefüllte Meldeplatz zu. Also er muss eine Unterschrift.
18 künftige Zivildienstleistende sitzen in einem Zimmer des Rekrutierungszentrums im zürcherischen Rüti. Mitarbeiter des Rekrutierungszentrums informieren die jungen Männer über ihre Pflichten und Aufgaben als Zivis. Es gibt viel zu tun, denn die Zahl der Zivildienstleistenden ist rapide angestiegen. Noch im gesamten letzten Jahr gab es weniger als 2000 Zivildienstgesuche. In diesem Jahr sind bis Ende August bereits über 4000 Gesuche eingegangen. Dass es seit dem 1. April keine Gewissensprüfung mehr gibt, hat den Weg zum Zivildienst erleichtert. Das sagt auch ein 23-jähriger Informatiker, der ab dem nächsten Jahr Zivildienst leisten wird.
Ich würde nicht sagen, dass es der ausschlaggebende Grund war. Ich hätte auch sonst das Gesuch gestellt. Aber es ist sicher eine zusätzliche Motivation oder einfach eine zusätzliche Hilfe, dass ich das jetzt gerade gemacht habe. Ja.
Der junge Mann, der sich schon jetzt in seiner Freizeit um behinderte Menschen kümmert, kann künftig auch in seiner Dienstzeit einer ähnlichen Tätigkeit nachgehen. Das bedeutet ihm viel, denn ins Militär wollte er nicht mehr.
Wenn man Befehl muss entgegennehmen, wo man nicht kann dahinterstehen kann, man wird eigentlich dazu getrimmt. Man hat eine Waffe und die hat nur etwas, und das ist zwar ein anderer Mensch zu verletzen oder zu töten. Ich habe mit dem sehr grosse Mühe gehabt.
Den Vorwurf, der Zivildienst sei eine bequeme Möglichkeit, vom Militär loszukommen, lassen die künftigen Zivildienstleistenden nicht gelten. Wenn das sein Hauptziel gewesen wäre, dann hätte er das wesentlich einfacher erreichen können, sagt ein 23-jähriger künftiger Theologiestudent, der feststellt,
dass eigentlich viel der einfachere Weg der blaue Weg ist, der mit dem ärztlichen Zeugnis geltend zu machen, dass man nicht dienstauglich ist.
Demgegenüber seien doch die Zivis bereit, etwas zu leisten. Für kranke und behinderte Menschen oder für den Naturschutz.
Für mich ist es Dienst am Land, wenn man will, so sagen, auch eine Form von Patriotismus, wo man vielleicht in Verbindung mit Zivildienst selten hört. Weil für mich macht die Schweiz aus, zum einen die funktionierenden Institutionen, die wir haben, soziale Einrichtungen, aber auch die politische Stabilität. Und ich möchte mich an der beteiligen, an dieser Stabilität und an den Institutionen, die es gibt.
Der Zivildienst sei überhaupt kein bequemer Weg, ergänzt ein 20-jähriger Maturant, der bereits erste Einsätze als Zivi geleistet hat.
Jetzt gerade in einem Altersheim oder in einem Pflegeheim zu arbeiten, ist auch psychisch nicht unbedingt einfach. Auch Forstwirtschaft oder sonst irgendwo Naturschutz, Pflege ist nicht unbedingt körperlich einfacher als Militär.
Außerdem dauere der Zivildienst anderthalbmal so lange wie der Militärdienst. Argumente, die Samuel Wehrenfels, der oberste Chef des Zivildienstes, in seinem Büro in Thun unterstützt. Nach der Kritik von Armeechef André Blattmann musste Samuel Wehrenfels den Zivildienst immer wieder öffentlich in Schutz nehmen. Doch auch ihm bereitet der starke Anstieg der Zivildienstgesuche Probleme. Denn für so viele Zivis gibt es momentan nicht genügend Einsatzplätze in Spitälern, Naturschutzzentren und Museen.
Also sind wir jetzt in der Tat aufgefordert, sehr rasch und energisch neue Einsatzbetriebe zu finden. Wir haben noch nie, seit es den Zivildienst gibt, Einsatzbetriebe suchen müssen. Jetzt mit den hohen Gesuchszahlen sind wir verpflichtet, das rasch zu tun.
Sollte das nicht gelingen, dann dürfte der politische Druck auf den Zivildienst weiter zunehmen.
Elmar Plotzer von der DRS Inlandredaktion. Die Angeln und die Sachsen. Sie kamen aus dem nördlichen Germanien, so irgendwo zwischen dem heutigen Hamburg und Kiel wohl. Sie überrannten Britannien, nachdem die Römer die Insel ums Jahr 400 geräumt hatten. Die Einheimischen wurden allmählich auf das heutige Wales zurückgedrängt. Das Vordringen der Angelsachsen führte letztlich zur Entstehung des Englischen und Englands. Heute wurde der eben entdeckte größte Schatz der Angelsachsen der Öffentlichkeit vorgestellt. Unser Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot, Doktor der Mittelaltergeschichte, gerät ins Schwärmen.
Der Archäologe Kevin Leckie zitierte heute Beowulf, das angelsächsische Epos, in der Übersetzung des irischen Dichters Seamus Heaney.
They let the ground keep that ancestral treasure, gold under gravel, gone to earth, as useless to men now as it ever was.
Sie überließen den Schatz der Ahnen dem Boden, Gold und der Kies, zur Erde zurück, dem Menschen so nutzlos wie je.
But it's not useless anymore, because we've got it back.
Jetzt ist es nicht mehr nutzlos, fügte Lecky triumphierend hinzu. Jetzt haben wir's wieder. Im Juli schon hatte der arbeitslose Terry Herbert mit einem Metallspürgerät im Feld eines Freundes etwas gefunden. Er barg einen Teil selbst, dann wandte er sich an die Behörden. Seither ist der Hort der Angelsachsen geborgen, hunderte von Objekten aus dem 7. Jahrhundert. 5 Kilo Gold und 2,5 Kilo Silber sind darin enthalten, kriegerische Preziosen mit blauem Glas und roten Granaten aus Indien. Nochmal der Archäologe Lecky.
We've been asked, is this the largest hoard of Anglo-Saxon goldwork ever found in this country? Really, it's the only one we've ever found.
Die Frage, ob es der größte angelsächsische Goldschatz sei, sei müßig. Es sei der einzige. Vergleichbar wäre höchstens der Fund von Sutton Hoo im Südosten Englands vor 70 Jahren, als ein Kriegergrab entdeckt wurde. Jene Stücke erlauben jetzt auch die Datierung des neuen Fundes ins 7. Jahrhundert. Der Fundort in Staffordshire bringt das Königreich Mercia ins Spiel, das anschließend zeitweilig die anderen sächsischen Gebiete dominierte. Derzeit wird vermutet, es handle sich um Kriegsbeute, denn Frauenschmuck und zivile Objekte fehlen gänzlich. Alles war damals im Fluss, die keltischen Einheimischen, Brutonen und Pikten bekriegten sich gegenseitig, während sie sich der Sachsen vergeblich zu erwehren suchten.
It was no time to be in politics.
Keine gute Zeit, Politiker zu sein, spottete Lecky heute. Aber ernsthaft, die Kunst und die Kunstfertigkeit der sächsischen Eroberer Englands schöpft aus vielen Quellen, aus irischen, skandinavischen, germanischen. Die Materialien kamen aus der ganzen Welt, das Gold wohl auf dem Umweg über eine merowingische Münzprägung aus Byzanz. Eine globalisierte Summe der Kunstfertigkeit, also die, so plädierte der Archäologe, auch den Ruf der Sachsen heben sollte.
Remember, the Anglo-Saxon period shows the formation of England, the production of the language that was going to become the international language. It deserves better than to be forgotten.
Sie schufen England, sie schufen die Weltsprache Englisch. Das sollte man besser nicht vergessen.
Der Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot nicht über einen, sondern über den Goldschatz der Angelsachsen. Pittsburgh, eine Stadt im Zentrum der Aufmerksamkeit. Heute und morgen während des Gipfels der 20 wichtigsten Wirtschaftsmächte der G20. Es gibt aber ganz viele andere Gründe, warum Pittsburgh Aufmerksamkeit verdient. Aus der einstigen Stahlmetropole, die sich zum Hightech-Standort gewandelt hat, die Reportage von Peter Vögele.
Eine Tour durch Pittsburgh muss mit der sogenannten Incline beginnen, der alten Bahn, die auf den Mount Washington hochächzt. Denn vom Hausberg der einstigen Stahlmetropole eröffnet sich ein traumhafter Blick über Downtown Pittsburgh, das am Zusammenfluss zweier Flüsse liegt, die sich genau an diesem Punkt zum Ohio River vereinen, der später in den Mississippi mündet. Vom Mount Washington aus lässt sich das Erfolgsgeheimnis von Pittsburgh anschaulich erklären.
So if you dropped a stick in the river here, theoretically, it would get all the way to New Orleans. It would take a while though.
Würde man hier einen Ast ins Wasser werfen, würde er am Ende in New Orleans tausende von Meilen entfernt ins Meer schwimmen, sagt Lokaljournalist Neil O'Brien. Im 18. Jahrhundert sei es schneller und einfacher gewesen, Güter über den Wasserweg nach New Orleans und dann per Schiff entlang der Ostküste, anstatt über den Landweg nach Philadelphia zu transportieren.
When the city started, it was easier to get something to the East Coast by taking it all the way down to New Orleans and then coming back again up to Philadelphia than it would have been, you know, going over the mountains that way.
Das ist quasi die amerikanische Variante vom riesigen Umweg um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas vor dem Bau des Suezkanals. Pittsburgh liegt wirtschaftsstrategisch an einer entscheidenden Lage, denn in Western Pennsylvania liegen enorme Energieschätze. Kohle vor allem, enorme Gasvorräte, die in Zukunft ausgebeutet werden sollen, und Öl. Amerikas Ölboom begann nicht in Texas, sondern vor 100 Jahren in Pennsylvania. Die Menschen in Pittsburgh hätten seit Gründung der Stadt einen Can-Do-Spirit, einen Innovations- und Unternehmergeist entwickelt, sagt Andy Macek, Direktor des Historischen Museums von Pittsburgh.
They were way out on the frontier here. They had to make do for themselves. They developed a kind of can-do spirit, because they couldn't rely on other cities or other places.
Und Pittsburghs Can-Do-Spirit ist beeindruckend. Die Stadt war ein Zentrum für Glas, ein Zentrum der Stahlproduktion und wurde deswegen im Zweiten Weltkrieg als die Waffenfabrik der Demokratie bezeichnet. Der Jeep wurde in Pittsburgh erfunden. George Marshall, der Vater des Marshallplans zum Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, stammt aus Pittsburgh. Andy Warhol wurde in Pittsburgh geboren. Und nicht umsonst heißt das Museum, das Macek leitet, Heinz History Center, denn die Familie Heinz erfand das Ketchup unweit von Pittsburgh. Und sogar das wurde in Pittsburgh erfunden.
We're standing in front of a portrait of the Big Mac. This is something that was invented in Pittsburgh in the 1960s.
Sogar der Riesenhamburger Big Mac wurde in Pittsburgh erfunden. Einst hatte Pittsburgh einen Pulsschlag aus Stahl. Einst galt Pittsburgh als die schmutzigste Stadt der Welt. Wir trugen in den 40er Jahren in der Schule weiße Blusen, die am Mittag schwarz waren. Wenn wir uns schneuzten, war das Nastuch schwarz und um 12 Uhr wurde die Straßenbeleuchtung angeschaltet, erinnert sich die 76-jährige Rose Augustine.
We had to wear white blouses and by noontime that blouse was gray. We filtered out the soot, so we had black noses and the lights were on at 12 o'clock.
Heute ist das Pittsburgh von damals nicht mehr wiederzuerkennen. Nach dem Niedergang der Stahlindustrie erfand sich Pittsburgh komplett neu. Die Stadt hat heute 35 Colleges und Universitäten. Das Medical Center der University of Pittsburgh ist ein 8 Milliarden Dollar Konglomerat und beschäftigt 50.000 Menschen. Pittsburgh, einst rußig und schmutzig, ist heute eine Vorreiterin in umweltfreundlicher Technologie. 1939 wurde den staunenden Amerikanern der Roboter Elektro vorgeführt, der rauchen konnte, obwohl er erst 2 Jahre alt war.
And so, ladies and gentlemen, with a great deal of pride and pleasure, I present to you Electro, the Westinghouse Moto Man. You may now smoke this cigarette. And folks, he's only 2 years old too.
60 Jahre später wird man in Pittsburgh wieder von einem Roboter namens Snackpot begrüßt, der einem Snacks in der Arbeitspause ins Büro bringen kann und der das umweltfreundliche Gebäude lobt, in dem er arbeitet.
Because I am a prototype, I need to charge myself frequently. This building achieved LEED Silver rating, so hopefully it is more efficient and environmentally friendly than me. Is this not beautiful?
Snackpot und sein Vorfahre Elektro zeigen, dass Innovation eine Tradition in Pittsburgh ist. Und weil es in Pittsburgh auch Tradition war, dass reiche Unternehmer wieder in die Stadt investierten und auch als Mäzene auftraten, ein berühmtes Beispiel ist Andrew Carnegie, konnte sich Pittsburgh nach dem Niedergang des Stahls neu erfinden. Ein Beispiel für Tradition und Innovation ist auch der Maler Steve Hankin. Er heiratete zweimal, aber es war immer klar, es musste eine Pittsburgherin sein.
So, it bubbled up out of my subconscious that whoever I married, aside from being an appealing person, they had the criteria that they had to be from Pittsburgh.
They had to be from Pittsburgh. Ein Dossier von Peter Vögerli. Diese und weitere Eindrücke aus der ehemaligen Stahlmetropole finden Sie auch in Peter Vögerlis Online-Bildergalerie auf echo.drs.ch. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Afra Galati. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.